ZFM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazia plena.
ZFM,
das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu ZIPFM am Freitag, den 15. Juli. Heute zusammengestellt und moderiert vom Freien Radio Wüste Welle aus dem Raum Tübingen und Reutlingen. Am Mikrofon ist Stefanie Gengenbach. Folgende Themen erwarten euch heute. Antifa-Arbeit. Anlässlich des für morgen geplanten NPD-Aufmarsches in Gießen hier einige Fakten zur NPD. Krieg in Libyen. Warum hält sich ausgerechnet Deutschland aus diesem imperialistischen Krieg fast komplett raus? Flytiller. Anarchistische Aktionen zur Befreiung Palästinas.
Bücher zur politischen Bildung gibt es mittlerweile in kaum übersehbarer Zahl und thematischer Vielfalt. Auch und gerade zum Themenbereich Rechtsextremismus veröffentlichen die Bundes- und Landeszentralen für politische Bildung regelmäßig neue Publikationen. Schaut man sich die Publikationslisten allerdings etwas genauer an, dann fällt auf, dass die Namen der Herausgeberinnen und Autorinnen sich doch häufig wiederholen. Das sind dann die berühmten Extremismusexperten, die gerne und häufig zum Thema zitiert werden. Angenehm davon unterscheidet sich ein Sammelband, der am Donnerstag in Gießen vorgestellt wurde. Lehramtsstudierende der Gießener Universität haben im Rahmen eines Grundstudiumsseminars einen Band unter dem Titel »Die NPD – Fakten, Hintergründe, Kritik« erarbeitet. Der Zeitpunkt dieser Veröffentlichung ist allerdings kein Zufall. Die Studierenden wollten im Vorfeld der geplanten Neonazi-Demonstration in Gießen am 16. Juli einen konkreten wissenschaftlichen Beitrag zur Auseinandersetzung mit der NPD liefern. Wie es zu dieser Buchpublikation kam, erläutert die Seminarleiterin Dr. Alexandra Kurt.
Entstanden ist das Buch im Rahmen eines Seminars hier am Institut für Politikwissenschaft. Ein Seminar, das eigentlich den Titel hatte Schule und Rechtsextremismus und das dann aber angesichts der aktuellen Ereignisse mit der angekündigten NPD-Demonstration am kommenden Samstag in Absprache mit den Studierenden umfunktioniert worden ist, in ein Projektseminar zur Erstellung dieses Buches über die NPD. Das Besondere daran ist, dass alle Studierenden, die sich für das Seminar angemeldet haben, trotzdem weiterhin an dem Seminar teilnehmen wollten. Also es gab keine Einzelperson, die gesagt hat, nee, das ist für mich dann nicht das Richtige und dann besuche ich lieber ein anderes Seminar und dass sogar noch extra ein Studierender neu hinzugestoßen ist, der über das Projekt erfahren hat und gerne mitarbeiten wollte. Die zweite Besonderheit des Buches ist, dass es nicht in einem fachwissenschaftlichen Seminar entstanden ist, sondern in einem sogenannten grundwissenschaftlichen Seminar. Das ist eine Besonderheit an den hessischen Universitäten, eine Besonderheit der hessischen Lehramtsausbildung, dass alle angehenden Lehrer und Lehrerinnen Politikwissenschaft als eine Grundwissenschaft studieren müssen. Das heißt, das sehen Sie dann ja auch im Autoren- und Autorinnenverzeichnis. Wir haben hier Mathematiker und Mathematikerinnen, Theologinnen, Physiker, Sportwissenschaftler. Also das ist kunterbunt gemixt, auch einige, die Politik und Wirtschaft als Fach haben, also aus der Fachwissenschaft herauskommen. Aber viele kommen aus anderen Fächern und von daher finde ich jedenfalls aus meiner Perspektive ist die Leistung, die die Studierenden erbracht haben, umso höher anzusiedeln.
Eine grundsätzliche Herausforderung bei einem solchen Buchprojekt besteht darin, den Stoff thematisch einzugrenzen und für die Arbeit in Kleingruppen aufzuteilen. Dies ist umso wichtiger, wenn junge Studierende Neuland betreten, weil sie zum ersten Mal an einem Publikationsprojekt beteiligt sind. Wie wurde also bei der Themenauswahl vorgegangen? Alexandra Kurt.
Die Themenauswahl orientierte sich an dieser Demonstration. Also das heißt, wir haben am Anfang in der ersten Sitzung darüber nachgedacht, vor dem Hintergrund des Ankündigungstextes dieser Demonstration, was ist für uns interessant an diesem Thema aus der Perspektive der politischen Bildung, das heißt, es auch nach außen zu tragen, Informationen zur Verfügung zu stellen, um an diesem Thema, bei diesem Thema mitdiskutieren zu können. Und dieses Themenspektrum ist im Grunde genommen, spiegelt das wider, was sozusagen unser Brainstorming war, was das Interesse der Studierenden war, und die Themen kreisen eigentlich alle um diese Demonstration. Also das heißt, wir haben Auseinandersetzungen mit der NPD-Programmatik genauso drin wie das Thema Globalisierungskritik der NPD, weil ja die Demonstration eigentlich genau auf dieses Thema abzielt. Das ist ja quasi eine Demonstration, die angekündigt ist, um sozusagen das Thema Wirtschaftskrise aufzugreifen. Wir haben aber auch das Thema NPD und Finanzen oder eigentlich eher NPD und Finanzskandale. Das Thema NPD und soziale Netzwerke, das Thema Musik, die jungen Nationaldemokraten, die ja mit aufgerufen haben zu dieser Demonstration, dann auch die autonomen Nationalisten, die ebenfalls beteiligt sind, und natürlich, das darf, denke ich, in einem Buch der politischen Bildung nicht fehlen, wir haben auch einen Text zur Frage rechtsextreme Symboliken.
Wie gesagt, der Berg an Publikationen zum Rechtsextremismus im Allgemeinen, aber auch zur NPD im Besonderen, ist schier unübersehbar. So stellt sich also die Frage, worin liegt der Nutzen einer weiteren Publikation? Die Antwort darauf hängt auch von der Vorgehensweise ab. Eine reine Zusammenfassung der vorhandenen Literaturlage wäre wohl wenig voranbringend. Welche Quellen haben also die Studierenden darüber hinaus genutzt?
Wir haben zur Fusion von NPD und DVU einen Artikel geschrieben, und wir waren dann eben in der Deutschen Nationalbibliothek, um da in die Zeitschriften der NPD und der DVU zu schauen, um einfach eben auch so parteiinterne Diskussionen besser nachvollziehen zu können. Und das haben wir dann mit Zeitungsartikeln aus der FAZ und so nochmal verglichen, wie das da dargestellt wird, und das einfach, also das ist auch ein Thema gewesen, wo wir jetzt so an Literatur direkt nicht so viel gefunden haben, weil das noch recht neu ist.
Wir haben über die Programmatik geschrieben. Da war es relativ einfach. Also wir vergleichen NPD-Programmatik mit der Programmatik der NSDAP in Zielen und auch in den Wertvorstellungen, die wir stecken. Und in solchen Formen ist es natürlich dann relativ einfach, da die Quellen heranzuziehen. Also die NPD-Programmatik ist bekannt, kann man im deutschen Ministerium. Die haben eine Internetpräsenz, kann man da das sehr gut nachlesen. Also da gibt es generell recht viele Informationen dazu. Und die NPD hat natürlich selbst logischerweise Parteiprogramme in verschiedener Form für Bundestagswahlkämpfe, aber auch für Landtage. Es gibt auch bei der NPD Internetpräsenzen, die ihr Parteiprogramm nochmal für das eigene Publikum nochmal aufarbeiten. Also dort findet man auch nochmal andere Formulierungen als die man jetzt in der Politik nutzen würde. Und da ist es dann relativ einfach, so etwas zu recherchieren. Also die auch Quellen der NPD kann man da gut heranziehen.
Der Gießener Sammelband Die NPD – Fakten, Hintergründe, Kritik enthält sicher für Leute, die sich schon intensiver mit der Thematik befasst haben, wenig neue Erkenntnisse. Für wen dieses Buch aber hauptsächlich gedacht ist, beschreibt Dr. Alexandra Kurt.
Die Zielgruppe ist im Prinzip die Bevölkerung. Also das heißt, wir haben uns bemüht, keine Texte zu verfassen, die auf einem ganz hohen fachwissenschaftlichen Niveau sind, sodass sie nur für ein Fachpublikum interessant sind, sondern sie sollen für das breite, interessierte Publikum interessant sein. Also wir haben uns bemüht, so zu formulieren, dass man das gut verstehen kann.
Mit dieser Studie über die NPD ist den Gießener Studierenden ein Buch gelungen, das einen guten und vielseitigen Einstieg in die Auseinandersetzung mit der NPD ermöglicht. Für Lehrerinnen, Eltern oder andere in der Jugendarbeit Tätige, die eher unfreiwillig mit dem Thema konfrontiert werden, liefert es gutes Basiswissen. Die umfangreiche Literatur- und Linkliste bietet Tipps zur weiteren Vertiefung, wenngleich die Dominanz der verfassungsschutznahen sogenannten Extremismusforscher auf dieser Liste etwas bedauerlich ist. Hier wäre etwas mehr Recherche und Sorgfalt schön gewesen. Der hauptsächliche Gewinn dieses Werkes scheint mir aber darin zu liegen, dass es gelungen ist, aus einem normalen Uniseminar ein öffentlich nutzbares, konkretes Produkt zu erarbeiten, um dieses für eine unmittelbare politische Auseinandersetzung nutzbar zu machen. Dafür gebührt allen Beteiligten Dank und Respekt. Die NPD, Fakten, Hintergründe, Kritik wurde herausgegeben von Alexandra Kurt und erschien als Band 4 der Schriftenreihe des Netzwerks für politische Bildung, Kultur und Kommunikation. Es kostet 10 Euro und ist druckfrisch erhältlich, unter anderem am Samstag am Rande der Demonstration in Gießen.
Die demokratische Presse stand von Anfang an zum Krieg in Libyen mit seinen wie immer unvermeidlichen und bedauerlichen Kollateralschäden. Ebenso von Anfang an beklagte sie das vermeintlich unverständliche Verhalten Deutschlands. Statt sich am guten Krieg zu beteiligen, enthielt sich das Land bei der Abstimmung im Sicherheitsrat. Deutschland im Abseits und historische Fehlentscheidung, so tönte es im Blätterwald. Unverantwortlich finden sie, dass Deutschland in einem Krieg nicht mitmacht, mit dem in Nordafrika eine imperialistische Konkurrenz ausgetragen wird. Unverständlich, dass sich Deutschland die Gelegenheit entgehen lässt, sein Gewicht und Einfluss zu vermehren. So selbstverständlich ist es für sie, dass sich Deutschland als Weltordnungsmacht aufzuführen hat. Ein Beitrag der Gruppe Gegenstandpunkt aus Stuttgart.
Die Reihe Kein Kommentar der Zeitschrift Gegenstandpunkt. Der Westen führt Krieg in Libyen und Deutschland geht nicht hin. Der Aufstand in Libyen gegen Gaddafi zieht sich hin und anders bei den erfolgreichen Regimewechseln in den Nachbarstaaten Tunesien und Ägypten lässt sich die militärische Auseinandersetzung zwischen zwei Landesteilen unter der Lufthoheit der NATO schwerlich als, Zitat, Sternstunde des gewaltfreien Kampfes für Demokratie und freie Wahlen beklatschen. Der Machthaber gibt nicht auf, kann offenbar weiterhin auf beträchtliche Teile seiner Armee und das Volk in seinem Herrschaftsbereich setzen. Er reagiert glatt mit Waffengewalt gegen die Abtrünnigen. Die wiederum beschränken sich überhaupt nicht auf demonstrative Aktionen in den Straßen. Sie führen einen bewaffneten Bürgerkrieg gegen die Zentrale in Tripolis. Und sie haben die NATO als Luftwaffe angefordert und auch bekommen. Obama, Sarkozy und Merkel hatten sich eilig der in Libyen vernommenen Volksstimme angeschlossen. Sie bestehen nicht bloß auf dem Rücktritt Gaddafis, sondern definieren seine Eliminierung aus Libyen in Übereinstimmung mit den Aufständischen als Kriegsziel. Neben ihrem ziemlich totalen Bombenkrieg verhängten sie Sanktionen, die das Regime wirtschaftlich austrocknen sollen. Während also die USA und die wichtigsten europäischen NATO-Mächte de facto Kriegspartei in Libyen gegen Gaddafi sind, hält sich Deutschland nach wie vor militärisch heraus. Wenngleich die Bundesregierung moralisch voll hinter dem Waffengang steht und ihn durch Leistungen an anderen Frontabschnitten imperialistischer Weltordnungskriege auch materiell unterstützt. Das wird Merkel und Westerwelle als Zögerlichkeit ausgelegt. Und die hält man hierzulande schier nicht aus. Presse und Fernsehen gehen in die Offensive und fordern vehement und unmissverständlich, dem Vormarsch der Demokratie tätig nachzuhelfen. Frisch geföhnte Nachrichtenmoderatorinnen beharren darauf, dass wir uns jetzt internationalen Gewaltfragen ersten Kaliber stellen müssen, weil wir das nämlich unserem Gewissen schuldig sind. Zusammen mit allen anderen öffentlichen Meinungsbildnern machen sie sich daran, auf allerhöchstem Niveau Kriegsfragen als Gebot der Zwischenmenschlichkeit durchzudiskutieren. Die demokratische Öffentlichkeit steht nach wie vor hinter dem robusten Luftkrieg der westlichen Streitkräfte mit seinen wie immer unvermeidlich und ausdrücklich bedauerten Kollateralschäden. Von Anfang an aber war der Hype überschattet vom unverständlichen Verhalten Deutschlands. Statt sich am guten Krieg zu beteiligen, enthielt sich das Land bei der Abstimmung im Sicherheitsrat und tanzt völlig überraschend aus der Reihe des Bündnisses. Zitat: Die deutsche Enthaltung ist unverantwortlich. Wo sind die Deutschen? Im Abseits. Aus Angst vor Bombenkrieg, deutet Westerwelle an, solle jedes Land sich selber helfen. Zitat Ende. Für die Welt ist diese nicht mehr in Ordnung, weil die Deutschen nicht mitschießen bei einem Krieg, bei dem sie dürften. Und das aus dem niedrigen Motiv der Feigheit. Westerwelle habe glatt Schiss vorm Zusammenhauen libyscher Städte. Für die Süddeutsche Zeitung versagt die Nation gar vor der Weltgeschichte. Zitat. Historische Fehlentscheidung. Deutschland sitzt zusammen mit den zynischen Nicht-Interventionisten Russland und China. Zitat Ende. Wo die geschichtsbewussten Mächte vereint und konsequent gegen Gaddafi zurückschießen, da macht sich Deutschland ausgerechnet mit Russen und Chinesen gemein. Einem Kommentator im Westdeutschen Rundfunk wird, Zitat, bei der Enthaltung Deutschlands einfach übel. Wie kann man nur mit ansehen, wie ein Mann sein Volk massakriert? Zerhackte Gesichter, aufgeschlitzte Leiber. Wenn man das sieht, hat man kein Verständnis mehr für das deutsche Hadern und Zögern. Zitat Ende. Bleibt man für einen Moment in der moralischen Logik dieser Kritiker, würde es bei dem Krieg also wirklich um praktizierte Nächstenliebe fürs libysche Volk gehen, so bräuchten sie sich wirklich nicht für Deutschland zu schämen. Wenn schon, denn schon, wenn nach Maßgabe der feststehenden Sprachregelung das vielgelobte Bündnis im Zuge einer humanitären Hilfsaktion Bomben auf Tripolis wirft, dann ist diese mit Hilfe von Frankreich und Co. ja gut unterwegs und nicht recht einsichtig, warum die Abwesenheit der Bundeswehr ein humanitäres Defizit begründen soll. Aber die Moral gehorcht ihrer eigenen, nämlich politischen Logik. Wer von liebevoll bebilderten Gräueltaten den Schluss auf eine genuin deutsche Zuständigkeit dafür zieht, dem Treiben mit überlegener Gewalt ein Ende zu bereiten, bringt auf seine Weise zur Sprache, wofür die Moral in imperialistischen Gewaltaffären steht. Generell für die Rechtfertigung derer, die solche Affären nach Maßgabe ihrer weltpolitischen Ansprüche für sich zu entscheiden suchen. Im Speziellen daher für das nationale Interesse von Weltordnungsmächten, sich in Konkurrenz zu anderen als führungsberechtigte und fähige Entscheidungsinstanz zur Regelung der anstehenden Ordnungsfragen ins Spiel zu bringen und an die Spitze zu setzen. Genau das ist Leuten in Fleisch und Blut übergegangen, die demonstrativ mit körperlichem Unbehagen reagieren, wenn Deutschland in einem Krieg nicht mitmacht, mit dem in Nordafrika die imperialistische Konkurrenz ausgetragen wird. Ihnen wird, Zitat, übel. Und einen Abgrund von Unverantwortlichkeit machen sie aus, weil ihr Vaterland sich den Krieg als Gelegenheit entgehen lässt, in Nordafrika sein Gewicht und seinen Einfluss zu mehren. Und sich stattdessen bei den falschen Mächten und damit am Ende ohne gewichtigen Einfluss wiederfindet. Das treibt dem Ex-Außenminister Josef Fischer von den Grünen gar die Schamröte ins Gesicht. Zitat. Mir bleibt nur die Scham für das Versagen unserer Regierung. Außenpolitik heißt doch nicht, vor allem Bella Figura auf dem internationalen Parkett zu machen und ansonsten auf Provinzwahlen zu starren. Zitat Ende. Man erinnert sich, wie unter seiner schneidigen Führung des Auswärtigen Amts die Adler der Luftwaffe wieder im ehemaligen Jugoslawien auftauchten und die Grünen zur Kriegspartei reiften. Wer könnte diesen Zusammenhang von Moral und deutschen Führungsmachtinteressen besser verkörpern als der grüne deutsche Ex-Außenminister, der im NATO-Krieg gegen Jugoslawien Deutschlands Einstieg in die Konkurrenz der kriegsführenden Weltordnungsmächte als Sühne für Hitler gerechtfertigt hat? Bomben auf Belgrad wegen Auschwitz. Ex-Außenminister Fischer schämt sich in der Süddeutschen Zeitung für uns alle wegen der Provinzialität deutscher Politiker, weil diese die ihnen so schön angebotene Gelegenheit, den auch noch völkerrechtlich gebilligten Kriegsauftrag einfach nicht zur Mehrung deutscher Macht genutzt haben. Zitat. Wie der Balkan gehört die südliche Gegenküste des Mittelmeers zur unmittelbaren Sicherheitszone der EU. Es ist naiv zu meinen, der wirtschaftlich stärkste Staat der EU könne und dürfe sich da heraushalten. Wir reden über unmittelbare deutsche Sicherheitsinteressen. Zitat Ende Fischer. Der Vorwurf gegen den amtierenden Außenminister lautet, Westerwelle verletze die humanitäre Pflicht, der Bevölkerung in Libyen zu helfen und damit den Anspruch der stärksten Macht Europa, dass sich Libyen deutschen Sicherheitsinteressen unterzuordnen hat. Das kommt bei dem Mann dann auch an. Auch ohne deutsche Beteiligung am Krieg steht für ihn fest, dass Deutschland im libyschen Volk den Bündnispartner zur Wahrung seiner Sicherheits- und aller anderen Interessen gefunden hat. Zitat: Unser wichtigster Verbündeter in Libyen ist der Freiheitswille der Menschen, tönt Westerwelle in der Süddeutschen Zeitung. Inzwischen ist er auch für Deutschland nach Benghazi gereist, um den Übergangsrat der libyschen Rebellen als legitime Vertretung des libyschen Volkes anzuerkennen. Zitat: Wir sind nicht neutral, sondern wir stehen an der Seite der Demokratie und der Freiheit, verkündet er nach dem Treffen mit dem Außenminister des Übergangsrats. So befriedet man moralische Kritiker, die einem Untätigkeit vorwerfen. Jede kritisch vorgetragene Verpflichtung auf die moralischen Grundsätze ihrer Politik erledigen die angesprochenen Amtsinhaber mit der Versicherung, dass und wie sehr sie bei allen ihren Machenschaften derselben Verantwortung verpflichtet sind, die die Öffentlichkeitsanwälte deutsch gestalteter Humanität und Freiheit von ihnen einfordern. Und zugleich weisen sie die Kritiker darauf hin, dass die in ihrem Moralismus letztlich doch gar nichts anderes einfordern als den Erfolg der Nation, für den sie, die das Vorankommen Deutschlands in der Staatenkonkurrenz verantwortlichen, alles tun. Beim Waffengang die zweite Geige spielen, das wollte die aufstrebende Weltmacht Deutschland nicht und hält sich deswegen und mitnichten wegen eines Anfalls von Pazifismus in Regierungskreisen einstweilen zurück. Bei der noch vor Kriegsende einsetzenden Konkurrenz um die Kontrolle eines demokratischen, das heißt prowestlichen Libyens, will Deutschland in der Pole Position antreten.
Vom 8. bis 11. Juli 2011 gab es unter dem Motto Willkommen in Palästina eine direkte Aktion für Reisefreiheit in den besetzten Gebieten. 700 Internationalisten und Internationalistinnen, die von palästinensischen und israelischen Grassroots-Organisationen eingeladen worden waren, wollten massenhaft über den Flughafen in Tel Aviv einreisen. Ein Interview mit Yossi, einem Aktivisten der Gruppe Anarchists Against the Wall, einer gewaltfrei anarchistischen Gruppe aus Israel.
Aktivistinnen, die nach Israel fliegen heute, wir sollten fliegen und sagen, wir gehen nach Palästina. Einfach das. Von Deutschland und Frankreich vor allem. Und sollten einfach sagen, an der Grenze, wir wollen in den besetzten Gebieten. Einfach als Protestaktion, weil du immer lügen musst, wenn du da an der Grenze bist. Und Israel ist gerade jetzt so in einem Hysterienzustand, dass wir werden jetzt angegriffen von alten Tanten, die irgendwie unbewaffnet zu dem Passkontroll kommen und sagen, ich will Palästina besuchen. Und das wird als terroristischer Angriff gegen den Staat dargestellt. Also es ist schon sehr lustig für mich, das zu lesen und alles, aber es ist schon ein bisschen traurig auch.
Aber was denkst du, haben diese also können die wirklich was bewirken?
Ich glaube schon. So, das Bewirken ist auch, ich glaube erstmal international gesehen, es ist sehr wichtig, das zu vermitteln in Europa, also weil gerade jetzt die Regierungen von Europa unterstützen Israel, ganz klar, vor allem die Deutsche, aber ich glaube auch die Französische zum Beispiel, sind alle gegen die Ausrufung des Staates Palästina.
Die einseitige, soll ja jetzt irgendwie bald stattfinden, quasi der einseitige Ausruf des Staates, ne?
Ja, genau. Und da sind die Deutschen zum Beispiel sehr klar dagegen.
Ja.
Und ja, und Waffen werden immer noch, so Waffen und Geld und alles, so die Idee ist, irgendwie, was die Palästinenser auch jetzt versuchen und was ich auch wirklich als die richtige Taktik, also Strategie jetzt finde, ist wirklich durch die internationale Basis, so eine Basisbewegung etwas zu bewirken. So, das machen sie durch die Boykottkampagne natürlich sehr erfolgreich, nicht in Deutschland, aber in anderen Ländern. Aber auch alle anderen Solidaritätsaktionen sollen wirklich dieser Druck von außen natürlich ist das nicht so ein, es bewegt nicht alles sehr klar auf die israelische Regierung gleich, aber es macht schon einen Unbehagen bei den europäischen Regierungen und hoffentlich und lässt die Sache immer noch auf dem, wie heißt das, auf dem Tagesordnung.
Soweit Yossim im Gespräch mit unserem Kollegen Hanne. Und Democracy Now! Hat bereits am letzten Tag der Aktion am Montag, den 11. Juli, berichtet, dass Israel damit beginnt, um 36 Leute raus aus Israel zu fliegen, praktisch unter anderem nach Frankfurt, Deutschland. Schon im Vorfeld der Aktion hat die Lufthansa manchen Aktivisten, also Pro-Palästina-Aktivisten, den Flug verwehrt, hat sie nicht mitgenommen, da sie auf einer, also ihre Namen auf einer Blacklist aufgetaucht sind, die von den israelischen Behörden an die deutsche Lufthansa weitergegeben wurde, und sie wurden damit direkt daran gehindert, loszufliegen. Heute, beziehungsweise gestern, meldet dann noch Democracy Now!, dass das israelische Parlament, der Knesset, ein Gesetz verabschiedet hat, den Aufruf zu dem Warenboykott aus den besetzten Gebieten in Palästina bzw. aus Israel direkt unter Strafe stellt, und das ohne, dass die Unternehmen direkt beweisen müssen, was für ein ökonomischer Schaden entstanden ist. Damit wird jeglicher Protest, der sich auf diese Form des ökonomischen Boykotts bezieht, vom israelischen Parlament direkt kriminalisiert.
Das war das ZIPFM vom 15. Juli 2011, diesmal mit Beiträgen aus Marburg, Stuttgart und Freiburg. Ihr könnt die Einzelbeiträge oder die gesamte Sendung nachhören unter www.freie-radios.net. Das nächste ZIPFM gibt es am kommenden Dienstag. Tschüss und macht's gut, bis dahin.